Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger. Herzlich willkommen zu Sport aktuell. Diesmal mit Fußball, Boxen und Beachvolleyball. Zunächst aber zum Fußball. Deutschlands Fußball-Junioren stehen im Finale der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino. Was der DFB-Elf von Joachim Löw bei der Weltmeisterschaft in Russland vor einem Jahr nicht mal ansatzweise gelang, ist für den DFB-Nachwuchs nun greifbar nah. Die Titelverteidigung nämlich. Vom Halbfinale gegen Rumänien, Thorsten Iffland.
Dank zweier direkt verwandelter Freistoßtore steht die deutsche U21 erneut im Finale der EM. Bei Temperaturen von über 40 Grad in Bologna kam das Team von Stefan Kunz mit den aggressiven und selbstbewussten Rumänen zunächst überhaupt nicht zurecht. Trotz der Führung durch Nadim Amiri drehten die Rumänen das Spiel, führten zur Pause mit 2:1. Dann aber traf Luka Waldschmidt per V-Elfmeter zum Ausgleich. Eine Minute vor Ende war der Freiburger erneut erfolgreich. Er verwandelte einen Freistoß direkt. Die Rumänen waren platt und Deutschland legte sogar noch einmal nach. Nadim Amiri erzielte ebenfalls per Freistoß das 4:2 in der Nachspielzeit und sorgte damit für den Endstand.
Thorsten Iffland war das von der U21-Europameisterschaft in Italien, vom Einzug der deutschen Mannschaft ins Finale. Und in diesem Finale am Sonntag in Udine, da kommt es zur Neuauflage des EM-Endspiels von 2017. Das ist so gut wie sicher. Deutschland gegen Spanien wird das heißen. Die Spanier gewinnen ihr Halbfinale, auch wenn dies jetzt noch läuft. Gegen Frankreich führen sie nämlich wenige Sekunden vor dem Abpfiff mit 4:1. Von der Männer U21-EM nun zu den Frauen zur WM nach Frankreich. Dort spielt das deutsche Team am Samstag im Viertelfinale gegen die Schwedinnen. Vielleicht auch wieder mit Spielmacherin Jennifer Marojan. Ihr Zehenbruch ist fast auskuriert. Sie müsste eigentlich wieder fit sein. Die DFB-Elf ist auch deshalb optimistisch, auch wenn das Team in der Vorbereitung gestört wurde. Marc Eschweiler.
Als wäre die Aufregung und die Anspannung nicht schon groß genug, zwei Tage vor dem Viertelfinale gegen Schweden, hat die FIFA am Vormittag den Zeitplan der deutschen Mannschaft ein wenig durcheinandergebracht. Kurz vor der Abfahrt zum Training tauchten Dopingkontrolleure auf. Eine Routinekontrolle und für Torfrau Almut Schuld im Grunde auch kein Problem.
Es ist nicht so oft vorgekommen, dass eine Dopingkontrolle den direkten Trainingsablauf gestört hat. Aber grundsätzlich sind wir dafür, dass Dopingkontrollen durchgeführt werden, auch unangemeldet, weil es einfach den Fairplay-Gedanken leitet.
Kapitänin Alex Popp und die dreifache Torschützin Sarah Däbritz waren zwei von vier Spielerinnen, die kontrolliert wurden. Anschließend ging es mit ein wenig Verspätung auf den Trainingsplatz, dann zum Mittagessen und für Marina Hegering anschließend noch zum Interview. Dort zeigte sich die Abwehrchefin vor dem Spiel am Samstag selbstbewusst.
Wir werden natürlich wieder alles geben müssen. Also 100% reichen nicht bei so einem Spiel. Es geht alles oder nichts.
Trotz Dopingkontrolle und der enormen Hitze in Rennes ist die Vorfreude auf den Klassiker gegen Schweden ungebrochen. Während im deutschen Lager alle von einem Duell auf Augenhöhe sprechen, sehen die schwedischen Journalisten die Chancen bei 70:30 für Schweden.
Marc Eschweiler berichtete aus dem deutschen Lager. Die deutsche Elf, die spielt also erst am Samstag gegen Schweden. Die Viertelfinals aber haben bei der FIFA-WM in Frankreich schon begonnen. Und zwar mit der Partie Norwegen gegen England. Und da gab es ein ganz klares 0:3. England war die klar dominierende Mannschaft. Zusammen geht's besser. Das ist nicht nur auf dem Platz so. Deshalb fusionieren nun auch zwei Frankfurter Fußballclubs, der FFC und die Eintracht. André Rothe.
Fix ist noch nichts, doch der Wille auf beiden Seiten ist groß, den Frauenprofifußball in Frankfurt weiter voranzutreiben. Der Manager und Vermarkter des 1. FFC Frankfurt, Siegfried Dietrich, erklärte heute, ein zukünftiger Zusammenschluss aus 1. FFC und Eintracht Frankfurt würde den Frauenfußball im Rhein-Main-Gebiet weiter professionalisieren. Eintracht-Vorstand Axel Hellmann betonte den großen Namen des 1. FFC Frankfurt im deutschen und europäischen Frauenfußball. Laut FFC-Manager Dietrich wird nun das Perspektivkonzept in einer FFC-Mitgliederversammlung vorgestellt. Verläuft die Eingliederung planmäßig, könnte Eintracht Frankfurt mit der Lizenz des 1. FFC Frankfurt ab der Saison 2020/21 in der Frauenfußball-Bundesliga antreten.
In Frankfurt wird fusioniert, in Berlin Geld gezählt und zwar eine ganze Menge. Hertha BSC hat einen neuen Großinvestor. Der Unternehmer Lars Windhorst steckt viele Millionen Euro in den Hauptstadtclub.
Zunächst wird sich das Investment auf 125 Millionen Euro belaufen. In einem zweiten Schritt könnte Windhorst in der kommenden Saison dann weitere Anteile kaufen. So würden 49,9% der Hertha BSC GmbH, der Profitochter des Vereins, dem Investor gehören. Die strategische Partnerschaft sei auf unbegrenzte Zeit angelegt, hieß es. Ein Großteil des Geldes will der Club dann in neue Spieler investieren. Und auch Windhorst will Hertha schnell international aufstellen. Er hoffe auf ein enormes Wachstum. Die zuletzt umstrittene 50-plus-1-Regel ist von dem Deal nicht betroffen, da Windhorst sich lediglich Anteile an der Profitochter des Vereins sichert. Windhorst gilt als umstrittener Investor. Anfang der 90er Jahre hat er im Alter von 16 Jahren mehrere Start-ups gegründet und galt als Wunderkind der deutschen Wirtschaft. Um die Jahrtausendwende aber ging seine Firma pleite.
Hertha BSC Berlin hat einen neuen Großinvestor. Als Spieler wurde David Wagner mit Schalke 04 1997 UEFA-Cup-Sieger. Und jetzt soll der Deutsch-Amerikaner die Schalker nach einer desaströsen Saison als neuer Trainer zurück zu alter Stärke führen. Dass ihn viele mit seinem guten Freund Jürgen Klopp vergleichen, damit hat Wagner überhaupt kein Problem.
Ob jeder, der Brille und 3-Tage-Bart hat, dann ein Klopp-Klon ist, also dann gibt es relativ viele. Also das finde ich alles Quatsch. Aber dass wir von der Idee des Fußballs extrem nah beieinander liegen, das ist so. Ja, wir finden das Gleiche cool.
Und zwar schnellen Offensivfußball nämlich. Das betont Schalkes neuer Trainer David Wagner. Bei den Olympischen Spielen wird 2020 geboxt. Dass das so ist, war gar nicht so sicher. Das Turnier wird nicht vom Weltboxverband AIBA organisiert, denn der ist vom IOC ausgeschlossen worden, auch wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten. Das IOC organisiert das Boxturnier nun selbst, keine leichte Aufgabe. Das Verhältnis zwischen IOC und AIBA ist dementsprechend mehr als gespannt. Dass dann auch noch der umstrittene Usbeke Gafur Rachmaninov zum neuen AIBA-Präsidenten gewählt wurde, machte die Sache natürlich nicht besser. Nun zeigt der Weltboxverband aber zumindest eine Geste guten Willens, berichtet Heinz-Peter Kreuzer.
Der Boxweltverband AIBA versperrt Gafur Rachimov nach seinem Rücktritt die Rückkehr ins Präsidentenamt. Mit einer knappen Mehrheit hat das Exekutivkomitee die Regel 16.3 aus den Statuten gestrichen. Die Regel hätte dem Usbeken den Rücktritt vom Rücktritt ermöglicht. Der Geschäftsmann war im November vergangenen Jahres zum AIBA-Präsidenten gewählt worden. Unter dem Druck der Untersuchung des Internationalen Olympischen Komitees war er im März zurückgetreten, um die drohende Sperre der AIBA für Olympia zu verhindern. Das IOC wirft Rachimov unter anderem enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität vor. Sein Rücktritt war von seinen Kritikern als Täuschungsmanöver bewertet worden. Das Aus für Olympia konnte er dennoch nicht verhindern. Letztlich sperrte das IOC den Verband wegen Misswirtschaft und Wettkampfmanipulation. Das serbische IOC-Mitglied Nenad Lalovic hat die Untersuchungskommission geleitet.
Ich empfehle der AIBA, sie müssen sich ändern, indem sie sich aus den nationalen Verbänden heraushalten und sich komplett reorganisieren. Sonst ist Boxen für 2024 in Gefahr. Das ist auf der Session des IOC deutlich geworden. Tokio ist definitiv die letzte Chance. Sie sind viele Jahre immer wieder gewarnt worden, aber es hat sich nichts geändert.
Die Satzungsänderung könnte dazu ein erster Schritt sein. Erst einmal bleibt der umstrittene und als Rachimov-Marionette geltende marokkanische Interimspräsident Mohamed Mostassane im Amt. Im Herbst soll bei einem außerordentlichen Kongress ein neuer Präsident gewählt werden.
Angelique Kerber hat beim Tennisturnier in Eastbourne das Halbfinale erreicht. Die Wimbledon-Siegerin gewann im Viertelfinale ganz klar 6:4 und 6:3 gegen die Rumänin Simona Halep. Nächste Gegnerin ist Ange Jabeur aus Tunesien. Die deutschen Hockeydamen haben derweil beim Finalturnier der neu geschaffenen Pro League das Endspiel verpasst. Im Halbfinale verloren sie in Amsterdam gegen die Gastgeberinnen aus den Niederlanden mit 1:2. In Hamburg beginnt die Beachvolleyball-WM auf der umgebauten Anlage des Tennisclubs Rotenbaum. Und es wird die größte aller Zeiten werden. 96 Teams aus 38 Ländern werden spielen und erwartet werden 10.000 Zuschauer. Das Ganze soll eine Riesenparty werden. Ob die deutschen Teams dann mitfeiern können, das muss sich aber noch zeigen, meint Fabian Wittke.
Rein sportlich betrachtet befindet sich der deutsche Beachvolleyball nach der verletzungsbedingten Trennung von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, genau die Golden Girls, allerdings im Umbruch. Sportdirektor Hildebrand definiert deshalb auch für die insgesamt 10 deutschen Teams deutlich vorsichtigere Ziele.
Wenn wir in beiden Geschlechtern das Viertelfinale erreichen, dann haben wir unsere Mindestziele schon erreicht.
Das gilt auch für Laura Ludwig und ihre neue Blockpartnerin vorne am Netz, Margareta Korsuch.
Natürlich ist die WM hier ein ganz, ganz wichtiges Turnier, weil es auch viele Punkte gibt. Wir wollen ja das Bestmögliche machen, aber eine Medaille jetzt zu erwarten, wäre schon sehr vermessen.
Das war Fabian Wittke aus Hamburg und das war der Sport mit Bernhard Krieger.